Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo, ich bin die Flo und ich bin 16 Jahre alt. Ich engagiere mich für Tomoni, weil ich finde, dass es eine sehr gute Sache ist, irgendwie über psychische Erkrankungen aufzuklären und das auch in den Stundenplan zu bekommen und so, damit halt sehr viel mehr Leute mehr Wissen über psychische Erkrankungen sammeln, um sich selbst zu helfen oder auch anderen zu helfen.
Und ich bin Colin, ich bin 37 und ich bin heute bei Flo zu Gast und werde so ein bisschen erzählen von der psychologischen Seite zum Thema, was sind psychische Erkrankungen?
Unsere erste Frage ist, was bedeutet für dich eine psychische Erkrankung und wie würdest du den Unterschied zu normalen emotionalen Herausforderungen beschreiben? Ich glaube, also bei mir ist es so, dass es auch einfach losgekoppelt sein kann von irgendwelchen Herausforderungen. Also zum Beispiel eine depressive Episode muss jetzt nicht unbedingt an etwas gekoppelt sein. Und wenn man psychisch erkrankt ist, dann hat man diese Krankheit halt eigentlich sein ganzes Leben lang. Also es kann auch behandelt werden. Also ich hatte jetzt auch sehr lange keine depressive Phase mehr und so. Aber sie ist auch einfach manchmal wiedergekommen und ich hatte gar keinen Plan, weshalb oder so. Und bei einer emotionalen Herausforderung hat man ja immer irgendeinen Punkt, den man so festmachen kann eigentlich.
Ja, wir haben die Episode jetzt auch genannt, was sind psychische Erkrankungen? Der andere Begriff ist ja, was sind psychische Störungen? Sind ja jetzt erstmal keine besonders hübschen, blümigen Worte. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig zu sehen, was da die Abgrenzung ist vom wissenschaftlichen Bereich her. Ich finde immer ganz wichtig, dass Störung und Erkrankung nicht wertend gemeint ist im wissenschaftlichen Kontext, sondern einfach erstmal eine Beschreibung ist, wie du sagst, vom Normalzustand. Und auch da meinen wir dann immer Normalzustand statistisch. Also wo wir sagen, die Mehrheit der Leute zum Beispiel hat keine depressive Episode, die Mehrheit der Leute hat keine Depression. Das heißt, wir nehmen das als Normalzustand an, so per Definition. Und das, was davon abweicht, das ist dann eben die Störung oder Erkrankung und meint halt erstmal einfach nur die Abweichung. Und damit ist eben genau das gemeint, was du auch gerade gesagt hast. Das meint halt schon einen anhaltenden Zustand. Nicht irgendwie, scheiße, ich habe die Klausur versaut und bin jetzt voll irgendwie down und könnte irgendwie nur heulen, aber morgen ist es wieder vorbei, weil ich dann irgendwie wieder Fußballtraining habe und alles ist gut. Sondern halt wirklich eine dauerhafte Störung von etwas, was eben anderen Menschen nicht so geht.
Ja, und ich glaube, man fühlt sich ja auch anders bei einer emotionalen Herausforderung als wirklich jetzt bei einer Störung. Zum Beispiel, als ich in meiner Depression war, hatte ich das Gefühl, ich kann nichts, irgendwie alles ist so abgeflacht, ich hatte keine Motivation für irgendwas und so. Ich war irgendwie nicht in der Schule und dann hat meine Mutter mir eine Entschuldigung geschrieben, aber ich habe irgendwie noch nicht mal diese Entschuldigung abgegeben, weil ich da irgendwie keinen Sinn gesehen habe. Ich habe irgendwie nicht so diese Kraft dafür gehabt und so. Und jetzt, wenn ich mir einfach so denke, oh mein Gott, ich habe so viele Arbeiten, das stresst mich einfach so. Und dann bin ich auch traurig irgendwie so. Mhm. Oder teilweise, aber es ist auch nicht so eine allumfassende, tiefe Traurigkeit, die so aus meinem Körper herauskommt. Das ist einfach so, ich merke, ich habe diese Emotion und sie ist da, aber sie geht auch irgendwie wieder.
Du hast ein Gefühl von Bewältigbarkeit. Ja. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Das meint ja eben auch dieses vom Normalzustand, Gesundzustand, was du gerade beschrieben hast. Ne? Dieses, okay, ich weiß, ich habe gerade echt mega viele Klausuren vor mir. Das erkennt man schon, weil man eben schon in weiterführenden Klassenstufen ist und sagt, okay, ich weiß, es geht vorbei. Das ist jetzt scheiße. Aber hey, Chemie in 2 Wochen ist der letzte Dings. Bis dahin schaffe ich es und dann ist es wieder gut. Und ich glaube, das können alle nachvollziehen. Das können alle im Schulalltag oder auch in der Ausbildung nachvollziehen. Nur wenn einen das dann eben raushaut, wenn man eben plötzlich abweicht von der Mehrheit und merkt so, scheiße, ich krieg das nicht gebacken. Das zieht mich völlig runter und es macht auch nach der Schule was mit mir. Ne? Dass man jetzt eben sagt, ich kann eben nicht mehr irgendwo zum Training gehen oder ich kann mich nicht mit Freunden ablenken oder so. Dann wird es halt kritisch.
Ja, also das Leben hat ja immer irgendwelche emotionalen Herausforderungen für uns und irgendwie, wir müssen irgendwie schauen, wie wir das immer bewältigen können. Aber wenn wir irgendwie merken, auch zum Beispiel, es gibt irgendwie einen Todesfall oder so. Also ich glaube, das hat mir mal mein Vater von irgendjemand erzählt, der dann auch dann Antidepressiva nehmen musste, weil nach einem Todesfall einfach monatelang getrauert hat und irgendwie nicht aus dieser Trauer herauskam und sich das dann auch in eine Depression entwickelt hat quasi.
Hm. Das ist auch möglich, genau. Da haben wir zum Beispiel so einen fließenden Übergang, weil ich glaube, es ist für die meisten Menschen völlig in Anführungszeichen normal, nach einem Todesfall von der Person, die dir nahesteht, traurig zu sein und zu trauern. Und trauern ist halt echt nochmal ein wirklich tiefes Gefühl. Das ist weit weg von normaler Traurigkeit in Anführungszeichen. Und normalerweise geht es wieder vorbei bei den einen. nach einem Monat, bei den anderen nach einem Jahr. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Längen. Aber man merkt, glaube ich, instinktiv irgendwann, das hier hat damit nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr dieses Trauergefühl, sondern das ist irgendwas, was sich festgesetzt hat. Und da kommen wir eben in diesen Bereich von, dass eine psychische Herausforderung oder emotionale Herausforderung in eine psychische Störung münden kann. Wenn einem zwischendrin irgendwelche Werkzeuge fehlen, um das halt zu bewältigen. Zum Beispiel Support von außen, Freunde, die einen unterstützen in der Trauerphase oder vielleicht auch irgendwas Genetisches, dass man tatsächlich vom Gehirn her nicht so ausgestattet ist, dass man das alleine gebacken bekommt.
Ich glaube, wir wechseln jetzt mal zu der nächsten Leitfrage. Was sind psychische Erkrankungen aus wissenschaftlicher Sicht?
eine dieser großen Fragen. Habt ihr 6 Stunden Zeit? Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, als wir darüber gesprochen haben. Der normale, sag ich mal, Definitionsbegriff ist, Krankheit ist das, was vom Normalzustand abweicht. Das heißt, wenn wir uns, ne, Statistik, habt ihr alle schon mal in der Schule gehabt, die einen lieben's, die einen hassen's, ich glaube mehr hassen's. Ihr nehmt 100 Leute und fragt die zum Beispiel, hey, was ist deine Lieblingseissorte? Und die meisten werden Schokolade und Vanille antworten. Und dann sagt man, okay, das ist die Mehrheit. 80 Leute sagen Schoko und Vanille. Das ist so der gesunde Zustand, Schoko und Vanille geil zu finden. Dann gibt es vielleicht die, die noch sagen Stracciatella oder Erdbeer. Okay, das sind so 15 Dudes, Dudettes. Okay, das lassen wir mal so Extremwert stehen, aber ist in Ordnung. Und dann, keine Ahnung, gibt es diesen einen Menschen, der sagt, boah, ich stehe voll auf Schlumpfeis. Oder geil, gib mir Amarena Kirsch oder irgendwas. Und dann denkst du dir so, okay, kann man machen, muss man nicht. Aber du bist halt dieser eine oder diese, ne, von diesen ganz wenigen. Und wenn dann noch andere Punkte dazukommen, zum Beispiel, dass man leidet deswegen, sprechen wir halt von der psychischen Störung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nicht alles, was von der Norm abweicht, ist ein Krankheitswert. Wenn du dich damit gut fühlst, wenn du kein Leiden damit hast, wenn es deinen Alltag nicht beeinflusst, ja, so what, dann bist du halt Amarena Kirsche. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, bei mir wurde auch mal irgendwie gesagt so, ja, irgendwie, du hast so ein paar Sachen von so ADHS irgendwie so, oder ADS, ich weiß nicht so ganz genau. Du kannst deine Emotionen nicht so gut kontrollieren, du bist aber auch irgendwie so, du wechselst sehr oft in deinen Gedanken und so, aber du kannst eigentlich deinen Alltag noch gut strukturieren. Irgendwie, du hast so ein paar Teile, aber irgendwie jetzt nicht dieses Krankheitsbild davon. Und dann meinte auch die Ärztin zu mir so, ja, sie könnte mir jetzt sagen, ich hätte irgendwie ADHS, aber so, dann müsste sie mir Ritalin anbieten und dann, keine Ahnung, das würde mir halt einfach nichts bringen, weil es mich einfach nicht beeinflusst. Und dann habe ich auch gesagt, so, ja, also, wenn ich irgendwie so ein paar Teile davon habe, aber damit leben kann und kein Leid bei mir hervorruft, so, dann ist es okay. Also dann sind es irgendwelche Charakterzüge halt von mir.
Absolut. Und das ist so ein bisschen in der psychischen Erkrankung oder in der Welt der Psychologie, Psychiatrie, eben sehr schwierig abzugrenzen. Weil ich sag mal so, es gibt ja aus der, sag ich mal, normalen Medizin klassische Beispiele. Nehmen wir mal das total klassische Beispiel. Du brichst dir das Bein. Ich vermute, 100 Menschen, die sich das Bein brechen, werden damit ein Problem haben, weil gebrochenes Bein ist halt nicht cool. Du kannst nicht auftreten, es tut weh, im Zweifelsfall muss operiert werden. Wir sind uns alle einig. Es gibt ein gesundes Bein und es gibt ein krankes Bein, nämlich das gebrochene. Und das gebrochene Bein kann wieder zusammenheilen und wieder gesund werden. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt bei dem Begriff Erkrankung. Es muss den Zustand des Gesundwerdens dazu wieder geben. Das ist nämlich gerade bei dem Punkt, den du mit ADHS angesprochen hast, interessant, weil eigentlich gibt es da keinen Gesundzustand, auf den wir zurück können. Entweder du bist ADHS oder nicht. Entweder du hast dieses Art von Gehirn oder nicht. Wir können das Gehirn nicht austauschen.
Das ist auch der Grund, warum man Persönlichkeitsstörungen sagt.
Nee, das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Man versucht ADHS zum Beispiel unter Neurodiversität zusammenzufassen. Das ist so ein bisschen ein neuer, moderner Begriff, der aufkommt, um das von diesem Krankheits- oder Störungsbild wegzukriegen und zu sagen, wir haben da ein Spektrum an Menschen, deren Gehirn einfach ein bisschen anders in der Funktionsweise ist. Und das reicht von, wie du gerade gesagt hast, ich habe gewisse Anteile, mit denen komme ich aber super im Alltag klar. Die sind vielleicht in manchen Bereichen sogar von Vorteil, weil ich besonders kreativ bin oder besonders empathisch bin, bis hin zu wirklich Menschen, die damit absolut dysfunktional sind.
Leider habe ich die Kreativität nicht davon bekommen. Also ich bin ein komplett unkreativer Mensch, aber...
Wie gesagt, immer, wo es halt auch passt. Aber bis hin zu Menschen, die wirklich komplett dysfunktional sind. Aber wir können halt nicht alle unter einen Hut packen und sagen, die sind krank. Bei dem gebrochenen Bein geht das. Jeder mit einem gebrochenen Bein wird nicht richtig laufen können. Das ist eine Einschränkung im Alltag. Aber ob ich jetzt einfach ein paar mehr Notizen in meinem Handy brauche, wenn mein Hirn einfach ein paar mehr Tabs offen hat, ist ja an sich jetzt nichts, was unbedingt Leid verursachen muss. Und das ist halt, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt einfach. Und es ist eben, wie gesagt, Leid verursacht. Wir haben auch, du hast die Persönlichkeitsstörung angesprochen, das ist insofern total spannend, weil hier haben wir tatsächlich nämlich den nächsten Grenzbereich. Ihr habt bestimmt alle schon mal zum Beispiel von narzisstischer Persönlichkeitsstörung gehört. Und nein, nicht jedes Arschloch, das ihr kennt, ist ein Narzisst. Das ist schon eine sehr krasse Diagnose. Aber diese Menschen haben oft keinen Leidensdruck. Warum? Weil es Teil der Störung ist, sich für grandios zu halten. Warum sollte ich darunter leiden, wenn ich der coolste und geilste Mensch auf diesem Planeten bin? Die anderen sind ja das Problem. Und da haben wir den nächsten Grenzbereich in der Wissenschaft tatsächlich, weil diese Person leidet nicht. Wir als Außenstehende würden aber definitiv sagen, wow, das stört unseren Alltag, es führt zu Konflikten, also es führt immer wieder zu Reibungspunkten. Aber da haben wir zum Beispiel auch so ein Thema. Ist das jetzt eine Erkrankung, eine Störung oder nicht? Weil der Person geht es damit meistens gut.
Ja, auf jeden Fall. Also mir wurde aber auch mal von einer Sozialarbeiterin gesagt, dass wenn irgendwie Leute so einen Ausfüllbogen ausfüllen würden. Es gibt ja super viele irgendwie Persönlichkeitsstörungen, dass es immer irgendwelche Punkte gibt, die auffällig sind. Also so, weil man weicht irgendwie immer so ein bisschen von der Norm ab. Niemand ist irgendwie die Normperson. Die Normperson gibt es ja gar nicht. Die Frage ist halt, ob man irgendwie so darunter leidet oder andere Menschen auch unter deiner Persönlichkeit leiden.
Genau, das ist so ein Punkt. Das ist super, dass du es ansprichst, weil ich meine, das macht ja unsere Persönlichkeit aus. Also dieser Durchschnittsmensch, den du gerade beschrieben hast, ich stelle mir den als den langweiligsten Person auf diesem Planeten vor. Weil klar, ihr habt alle bestimmt schon Leute getroffen, die sagen, boah, die ist mir zu laut oder oh, nee, die ist immer so kompliziert oder ach, der ist immer ein bisschen ruhig, der ragt nie was. Ne? Es muss nicht jeder Schuh für jeden passen. Ist auch völlig okay, wenn man nicht everybody's darling ist. Aber das hat keine Krankheitswertigkeit oder Störungswertigkeit. Dann ist die Person halt ein bisschen lauter. Dann kann ich entscheiden als andere Person, gut, dann muss ich ja nicht so nah dran stehen oder ich treffe mich mit der Person nur im Party-Kontext. Völlig fein. Und deswegen finde ich es auch immer so schwierig, wenn man dann immer direkt sagt, oh, der Person ist ein Narzisst oder ein Psychopath. Und, ja, da gibt es schon harte Kriterien für. Weil wie du halt sagst, wenn es schon kein eigenes Leiden verursacht, dann gibt es ja wenigstens vielleicht indirekt die Möglichkeit, dass die Person sagt, boah, ich habe so viele Konflikte in meinem Alltag mit anderen Menschen, weil die anderen scheiße sind. Wäre so die Ansicht. Aber ich gehe jetzt mal und hole mir Hilfe, damit ich gucken kann, wie ich mit den anderen besser umgehen kann. Also manchmal hat man dadurch so ein Hintertürchen, dass der Leidensdruck quasi indirekt entsteht, weil man so viele Konflikte ständig mit anderen austrägt.
Unsere nächste Frage ist, was glaubst du, wie psychische Erkrankungen entstehen? Welche Rolle könnten persönliche Erlebnisse, familiäre Hintergründe oder andere Faktoren einnehmen? Also aus meiner Erfahrung habe ich in der Klinik quasi das psychosoziale Modell bekommen. Das bestand dann quasi aus dem Sozialen, aus dem Genetischen und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Erfahrung? Nein.
Lernen ist es dann meistens, genau.
Erfahrung?
Ja.
Okay, ja.
Also ihr seht ja schon so ein bisschen, weil das ist so ein fester Begriff, aber es gibt immer unterschiedliche Benennungen zum Teil, deswegen.
Also auf jeden Fall ist die Genetik eigentlich relativ klar. Also sind irgendwie Familienmitglieder von dir irgendwie erkrankt, hast du halt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, erkrankt zu sein. Zum Beispiel meine Oma ist wahrscheinlich halt, also sie ist nie zu einem Therapeuten gegangen.
Die Generation. So. Selten.
Aber sie hatte, glaube ich, relativ Angststörungen. Sie hat sich irgendwie unter Tischen versteckt und so. Also es war schon, ich will keine Diagnosen stellen, die irgendwie niemand gestellt hat. Aber so, mein Vater hat dann irgendwie berichtet in dem Kontext und es hat sich irgendwie schon so ergeben. Dann soziale Kontakte irgendwie. Und dann Erfahrung, das ist das, was du mitbekommen hast auch.
Das macht total viel. Und ich finde es übrigens schön, dass du das gerade mit der Großmutter erwähnt hast, weil da haben wir es ja wieder. Zu der Zeit hatten wir A, nicht den Wissensstand von heute. Wir hatten auch nicht, wie wir so schön sagen, die Awareness von heute, also dass wir auf solche Dinge überhaupt geachtet haben. Diese ganze Generation, ich sag mal, diese ganze Nachkriegs- und Kriegsgeneration, die hatte gar keine Zeit, sich um ihre Psyche zu kümmern, weil man musste irgendwie jetzt einfach funktionieren. Und wir sagen heute, wenn wir zurückgucken, wow, da ist eine ganze Menge an Störungen und Erkrankungen passiert, logischerweise, weil Krieg halt tatsächlich was ist. Weiß nicht, was Menschen traumatisiert, können wir, glaube ich, logisch nachvollziehen. Und trotzdem gibt es in dieser Generation total wenig Diagnosen, weil man einfach nicht zum Arzt gegangen ist. Und da haben wir es, die psychischen Störungen waren schon immer da, man hat sie halt nur nicht benannt, weil man keine Zeit hatte, keine Ressourcen hatte, weil man irgendwie funktionieren musste. Und das ist immer auch so ein bisschen, was ich finde, wenn Leute sagen, oh, früher war auch alles okay, jetzt sind die alle irgendwie so Schneeflöckchen und alle sind psychisch krank. Nee, Heinz Günther, die waren schon immer alle, also hatten Störungen und Erkrankungen und hätten alle Hilfe gebraucht, nur man ist halt nicht hingegangen. Heute haben wir da halt ein viel größeres Bewusstsein für zu sagen, hey, es geht dir nicht gut und nein, du musst dich da nicht durchbeißen, sondern hol dir doch Hilfe.
Ja, ich finde es ja auch viel wichtiger, sich einfach Hilfe zu holen, als sich dann so auf Krampf natürlich zu beißen und zu sagen, so, ich habe kein Problem.
Mir hat das auch nichts geschadet, alle viel zu weich heute. Und wie du halt sagst, einmal die Genetik dann. Und deswegen ist es auch ein bisschen wichtig, seine Familiengeschichte zu kennen, weil wie gesagt, man hat selten die medizinische Akte seiner Familie. Vor allen Dingen, was psychische Erkrankungen angeht. Oft weiß man, ach, Oma hatte Diabetes, weil ne, sie sich am Ende auch viel gespritzt hat. Oder man kennt so diese körperlichen, man nennt das somatische Erkrankungen. Aber keiner sagt dir, du, Oma hat übrigens auch eine Depression und Angststörung. Einfach, dass du es mal gehört hast und auf dich aufpassen kannst. Dabei ist es echt wichtig, weil manchmal erklärt es so viel. Wenn man sagt, ah, das haben wir ja schon die ganze Zeit in dem einen Familienast. Na dann, oh Wunder.
Ja, dann kann man ja auch viel mehr einfach auf seine Verhaltensweisen so ein bisschen achten, ob man irgendwie sich dahin entwickelt, weil ich meine, wenn man jetzt weiß, deine Mutter hatte Depression, dein Vater hat Depression, deine Oma hatte Depression, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass du einfach Depressionen bekommst und dann musst du auch nicht mal irgendwas in deiner Kindheit irgendwie so vorgefallen sein, oder?
Ja, man ist halt viel anfälliger. Also ich versuche es immer gerne zu beschreiben, weil du ja auch dieses grundsätzliche Ding ist halt Nature versus Nurture, ist so die wissenschaftliche Frage, also das Soziale versus die Genetik, was davon ist mehr. Und ich versuche es immer gerne zu erklären, stellt es euch wie eine Klavier vor mit den vielen Tasten, schwarz und weiß. Und die Genetik ist quasi, dass jeder noch rote Tasten bekommt. Und die roten Tasten sind quasi zum Beispiel die Depression. Und je nachdem, wie viele in der Familie halt schon Depressionen hatten, habt ihr auf eurem Klavier mehr rote Tasten als vielleicht andere. Der eine hat vielleicht nur 2 Tasten rot, der andere hat 20 Tasten rot. Und das ist das eine, so die Genetik. Und dann kommt das, was du gerade erwähnt hast, das Soziale dazu. Und das ist das Lied, was ihr spielt auf dem Klavier. Und es kann sein, du hast 20 rote Tasten, aber du hast eine super unterstützende Familie. Du hast eine Familie, die offen damit umgeht, die aufpasst. Du selber weißt, hey, ich muss ein bisschen auf mich achten, weil ich da ein bisschen vorbelastet bin. Und du spielst quasi das Lied deines Lebens. Klingt kitschig, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Spielst du und wirst nie eine dieser roten Tasten treffen. Die Depression könnte nie ausbrechen, weil du es einfach hingekriegt hast, durch die sozialen Ressourcen niemals die rote Taste zu erwischen. Und dann kann es aber sein, du bist einer mit 2 roten Tasten. Gar nicht so viel Vorbelastung. Aber das Lied, was du spielst, ist richtig scheiße. Du hast irgendwie noch andere Probleme in der Familie. Du hast irgendwie Misserfolge in der Schule. Du hast Probleme mit deinen gleichaltrigen Freunden. Du wirst nicht akzeptiert. Alles Dinge, wo ich sage, wo du richtig ordentlich auf die rote Taste hammerst. Dann hast du zwar nur 2 von Hause aus, aber du hämmerst halt nur auf die rote Taste und voilà.
Ja, ich finde, man sieht es ja aber auch so, wenn man irgendwie viele Krebserkrankungen hat oder Diabetes oder so. Ist ja genauso bei körperlichen Erkrankungen, dass wenn man das einfach viel in der Familie hat, es einfach wahrscheinlich ist, dass man das selbst auch bekommt. Und das muss dann ja nicht so gewesen sein. Also du musst es ja nicht bekommen, aber es ist halt einfach wahrscheinlicher.
Genau. Aber sehr, ihr seht wieder, solltet in Statistik aufpassen, wenn es in Mathe drankommt. Wahrscheinlicher heißt halt kein, ich sag mal, kein Todesurteil. Ne? Es gibt zum Beispiel, glaube ich, 25-prozentige Chance, wenn eins deiner Elternteile ADHS hat, dass du es auch dafür veranlagt bist. 25% ist aber auch nur ein Viertel. Das ist schon eine verdammt hohe Möglichkeit, aber du hast halt immer noch 75%, dass es nicht ausbricht. Oder dass es auch eine Art, oder bricht ja nicht aus, sondern dass du diese Art von Gehirn quasi mit der Verknüpfung mitgibst. Es kann aber auch sein, es ist ja kein Hop oder, ne, also kein Dies oder Das, es ist kein Hop oder Top, sondern es kann ja auch sein, okay, wie du es halt gerade gesagt hast, dann habe ich halt nur bestimmte Traits, also bestimmte Ausprägungen mitbekommen. Ich habe nicht das volle Bild von irgendwas mitbekommen, auch von der Depression. Vielleicht leide ich nicht unter einer vollen Depression, auch wenn sie in der Familie ist, sondern ich merke aber, dass ich sehr saisonale Schwankungen habe. Dass ich einfach ein bisschen anfälliger bin dafür im Winter, wenn es dunkel wird. Aber wie du es auch gesagt hast, dann weiß ich das und dann kann ich Vorkehrungen treffen.
Ja, das ist ja wichtig, einfach sich dann auch vorzubereiten. Also zum Beispiel auch Depressionen, wenn das jetzt nicht chronisch ist, verlaufen ja meistens in Episoden. Mhm. Und wenn man dann irgendwie schon so ein bisschen weiß, vielleicht irgendwelche Sachen aus der letzten Episode, die man sich dann irgendwie sagen kann, die man irgendwie, wo man weiß so, das hilft mir und so. Und dass man das dann irgendwie auch in die nächste mitnehmen kann.
Und du sagst auch, super, zum einen lernst du aus deiner eigenen Vergangenheit und wenn du dich vielleicht auch mit anderen Betroffenen unterhältst, ne, auch das wieder eine Offenheit, dann sprich doch mal, was hat vielleicht deiner Mama geholfen oder deinem Papa, wenn die damit Erfahrungen haben. Und sagen die, ey, weißt du, bei mir hat Sport immer gut funktioniert. Okay, probiere ich auch mal aus. Oder eben mit Freunden, die auch betroffen sind, redet miteinander, tauscht euch aus und gebt euch gegenseitig Tipps.
Ja. Jetzt sind wir sogar schon fast in die letzte Frage reingeschlittert. Welche Unterstützungsmöglichkeiten kennst du, die Jugendlichen helfen können? Und wann sollte man deiner Meinung nach darüber nachdenken, sich professionelle Hilfe zu holen? Also ich finde, es gibt relativ viele Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt ja Hilfetelefone, es gibt immer Therapeuten, Psychiater. Also man kann sich natürlich irgendwie, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, dort Unterstützung haben, im Freundeskreis. Es gibt immer Vertrauenslehrer, Sozialarbeiter, glaube ich, gibt es auch an vielen Schulen. Ich weiß nicht, ob das jetzt jede Schule hat. Und da kann man sich irgendwie so ein bisschen aussuchen, wo man jetzt am liebsten hingehen möchte, um sich jetzt Unterstützung zu holen. Vielleicht traut man sich jetzt gar nicht so irgendwie, Leuten in sein Umfeld davon zu erzählen. Dann gibt es halt das anonyme Hilfetelefon, wo du anrufen kannst und niemand weiß davon. Wenn du dich irgendwie dafür schämst, irgendwelche Gedanken zu haben, dann ruf einfach dort an.
Sehr gut. Es gibt übrigens auch Chats für Menschen wie mich, die nicht gerne telefonieren. Da kann man das Gleiche machen, nur schriftlich. Das ist noch vielleicht für manche noch eine niedrigere Schwelle, die man nur überwinden muss.
Ja, perfekt. Das wusste ich sogar gar nicht. Ich hatte nur diese Hilfetelefone.
Ja, gibt auch Krisenchat, heißt das, glaube ich. Da kann man da auch einfach hinschreiben.
Perfekt. Ja, also das sind, glaube ich, die Unterstützungsmöglichkeiten, die ich jetzt von Personen kenne. Obwohl, es gibt ja auch immer noch Kliniken und so, wo man irgendwie sich ambulant melden kann.
Genau. Also wir haben, ne, du hast gerade schon eine Menge aufgelistet, wir haben halt echt so, ich sag mal, so ein Leitersystem. Ganz unten sind halt wirklich, oder die erste Basis, die man ansprechen kann, Freunde und wie du gesagt hast, wenn man ein gutes Verhältnis zur Familie hat. Und finde ich auch echt wichtig. Also redet über eure Gefühle. Es klingt so unglaublich kitschig. Wer mich kennt, weiß, dass ich gar nicht so kitschig bin. Aber ne, weil wir ja gerade darüber reden, was ist eine Erkrankung und was ist vielleicht nur ein emotionaler Ausnahmezustand. Der erste Schritt ist, ist halt, red mal mit Kumpels und Kumpelinen darüber. So, hey, mir geht's gerade so und so. Und dann weiß es einfach schon mal jemand und vielleicht hilft dir einfach schon dieses Mal sich auskotzen. Ich bin ein Riesenfan davon, einfach mal seinen ganzen Müll auszukotzen bei einer Person, die das ertragen kann. Und es hilft manchmal so enorm, schon Dinge loszuwerden. Und dann muss es vielleicht gar nicht so weit kommen, dass man diese nächst höheren Stufen angehen muss. Weil wie du gesagt hast, dann haben wir die Schulsozialarbeitenden, die es leider nicht an jeder Schule gibt, aber die, die es haben,
yay,
Vertrauenslehrkräfte, die ganzen Jugendzentren, da gibt es auch mal Ansprechpersonen, wenn ihr da irgendwie angebunden seid. Und du hast schon gesagt, dann kann man das bis ganz nach oben eskalieren und die Kliniken sind natürlich die Akutanlaufstationen. Also wenn man wirklich quasi gar nicht weiß, was weitergehen soll und man vor allen Dingen in der Gefahr ist, sich vielleicht selbst weh zu tun oder anderen weh zu tun, dann sind die Kliniken natürlich eine Anlaufstelle, weil die können super schnell, super akut reagieren.
Ja, es gibt auch, also man muss mal schauen, welche Kliniken dann so Akutstationen haben, wo man sich dann auch immer stationär aufnehmen lassen kann. Und was ich auch noch zu dem über Emotionen reden sagen wollte, es ist super wichtig, über Emotionen zu reden. Also vor allem Jungs, glaube ich, reden super, also viel zu wenig über Emotionen.
So. Boys, redet.
Ja, es ist so wichtig, einfach über die Emotionen zu reden, damit man sie auch so für sich selbst verarbeiten kann und irgendwie wissen kann, wie man sich auch in dieser Situation fühlt. Weil einfach die Emotionen dann runterzuschlucken und mit niemandem darüber zu reden und dann irgendwie dann zu Hause in seinem Zimmer irgendwann mal die so rauszulassen, das bringt einem nichts und dadurch entwickelt man ja auch eher einfach irgendwelche Probleme.
Total. Bin super froh, dass du es ansprichst. Gerade, ich sag mal immer die so klassisch als Jungs erzogen werden, so dieses, hey, bist doch ein starker Kerl, du willst doch keine Pussy sein, was in zweierlei Hinsicht ein schwieriger Vergleich ist, ne, so, du musst ein echter Kerl sein, Jungs heulen nicht und so weiter. Leute, bitte hört auf, das Jungs zu erzählen und auch Mädchen zu erzählen, weil das Einzige, was passiert ist, wie du es gerade beschrieben hast, Leute reden nicht drüber, sie schlucken es runter und dann kommt nämlich nur eine Emotion weiter hoch und zwar in ungesunder Form und das ist Wut. Wut ist an sich auch eine tolle, positive Emotion, da kann man auch drüber reden. Aber klar, wenn ich die ganze Zeit daran gehindert werde, das, was ich fühle, irgendwie zu äußern oder zu verarbeiten und immer verstecken muss, natürlich werde ich da wütend. Weil das ist ja eine Verletzung irgendwie auch meiner selbst. Ich merke ja, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann werde ich sauer. Und dann, leider bei Jungs häufig, kommt dann Aggression dazu.
Ja, wie soll man denn auch einen Zugang zu seinen Emotionen haben, wenn man irgendwie die immer runterschluckt und mit niemandem darüber redet? Also
deswegen übrigens der Tipp auch an die Elterngeneration, seid ein gutes Vorbild. Ihr müsst nicht unfehlbar sein. Glaubt mir, es kommt sowieso der Punkt, wo alle Kinder verstehen, dass Eltern keine Götter sind, die Fehler machen. Und es ist völlig in Ordnung, dass man auch mal irgendwie kommuniziert, hey, mir geht's heute nicht gut. Da bricht niemand einen Zacken aus der Krone und eure Kinder werden sich nicht von euch abwenden, weil sie feststellen, oh mein Gott, mein Vater ist ein Mensch mit Emotionen. Seid Vorbilder, da auch die von euch, die vielleicht jetzt schon Kinder kriegen, erklärt denen ihre Emotionen, fühlt eure Emotionen auch, das ist völlig in Ordnung.
Ich find's richtig gut, meine Mutter, manchmal, sie ist so ein bisschen genervt und dann reagiert sie so genervt und dann sage ich ihr manchmal so, ey Mama, das ist irgendwie gerade nicht fair, was du machst. Und dann entschuldigt sie sich auch dafür. Und so, ich meine, jeder ist mal genervt. Ich bin genauso genervt. So, deswegen ist ja nicht schlimm. Also halt auch danach vielleicht manchmal so zu euren Kindern zu kommen und zu sagen, ja, weißt du, irgendwie, ich habe da so gemerkt, ich habe so ein bisschen überreagiert. Irgendwie, das lag jetzt wirklich nicht an dir. Das hat mir irgendwie immer sehr geholfen, tatsächlich, wenn meine Mutter das gemacht hat.
Total. Habe ich genauso erlebt. Klar, in der Akutsituation ist es super schwer, sich zurückzunehmen. Aber vielleicht da einfach sagen, okay, ich gehe jetzt raus aus der Situation. Lieber eine Situation abbrechen, bevor man irgendwas sagt, was man bereut. Und wie du es halt sagst, wenn einem das danach erklärt, wenn man sagt, hey, es tut mir leid, ich war gerade mega gestresst, das sollte eigentlich gar nicht an dich gehen, du warst nur mein Blitzableiter zum Beispiel. Ab einem gewissen Alter verstehen wir das. Und vor allen Dingen denkt man sich vielleicht sogar, oh wow, dir geht es auch so? Ich habe auch schon mal das so erlebt. Und dann bin ich ja gar nicht allein damit, dass ich irgendwie gedacht habe, ich bin jetzt nur so dysfunktional, sondern das geht ja anderen Menschen auch so. Ja, weil wir halt alle Menschen mit Emotionen sind. Und das ist, ich glaube, das gibt's häufiger, als man denkt. Eltern können da, glaube ich, eine ganze Menge Gutes vermitteln, indem sie einfach mal zugeben, jo, da war ich jetzt einfach mal schlecht drauf oder traurig.
Ja, auf jeden Fall. Also uns machen ja auch unsere Emotionen zu Menschen. Die Frage ist nur, wann unsere Emotionen so schlimm sind, dass wir uns professionelle Hilfe suchen sollten.
Elegant übergeleitet.
Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, also ich glaube, wenn man merkt, dass man irgendwie wirklich darunter leidet und irgendwie nicht weiterkommt, wenn man irgendwie mit sich selbst irgendwie Kontakt aufnimmt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, und irgendwie versucht, das selbst zu lösen oder irgendwie mit Freunden spricht und versucht, das zu lösen, aber man fühlt sich dann irgendwie immer noch sehr, sehr schlecht und irgendwie, man hat irgendwie dauerhaft Streitigkeiten mit seinen Eltern, man fühlt sich nicht gut, man zieht sich zurück oder sowas in der Art, also es gibt ja sehr, sehr viele Punkte. So, dann kann man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen.
Definitiv. Also wenn all das, was wir gerade gesagt haben, wenn man, wie du sagst, man kennt sich ja selber ganz gut. Und wenn man merkt, das hilft nicht. Ich sag mal, wenn man merkt, ich habe dieses eine Werkzeug nicht in meinem Werkzeugkasten, um dieses Problem gerade zu lösen. Ich habe alle anderen durchprobiert, ich habe den Schraubendreher durchprobiert, ich habe die Zwänge, ich habe die Säge, ich habe den Hammer durchprobiert. Es funktioniert nicht, dann geht zu jemandem, der das professionell macht. Weil dann habt ihr aus Gründen vielleicht dieses Werkzeug nicht, weil ihr es vielleicht nicht gelernt habt, weil eure Eltern euch das vielleicht nicht beibringen konnten, weil es vielleicht einen genetischen Punkt gibt. Ganz verschiedene Möglichkeiten. Dann geht zu jemandem Professionelles, der euch helfen kann, dieses eine Werkzeug herzustellen, in euren Werkzeugkoffer zu packen.
Ja, und ich glaube, es ist gut, wenn man sich Frühhilfe sucht, weil es gibt super lange Wartezeiten. Also vor allem, wenn man kassenärztlich ist. Mhm. Also, weil Therapeuten haben ja Kassensitze und es gibt irgendwie nicht so viele Kassensitze in Frankfurt. Es gibt eigentlich, wenn du privat versichert bist und einen Therapeuten suchst oder Selbstzahler bist und einen Therapeuten suchst, dann bekommst du eigentlich relativ schnell einen Therapeuten.
Wichtiger Tipp, wir haben keinen TherapeutInnenmangel, wir haben einen Kassensitzmangel. Also es gibt da draußen genug PsychotherapeutInnen, die mehr als willig sind zu helfen und die auch gerne das Ganze über Kasse machen würden. Aber wenn du halt keinen Kassensitz hast, kannst du nicht über die Kasse abrechnen und dann geht nur Privatkasse oder sogar nur Selbstzahler.
Ja, ich frage mich aber auch, warum es irgendwie nicht mehr Kassensitze gibt.
Also oh, da machst du ein Fass auf. Ja. Das wäre nur meine eigene Folge. Nee, Grüße an die Politik.
Ja, das macht mich irgendwie wütend, dass es nicht so viele Kassensitze gibt, weil psychische Erkrankungen sind so ein großes Thema und es gibt so viele Suizide und irgendwie Suizide sind ja unter den Kindern eigentlich die höchste, das wahrscheinlichste, woran du stirbst, als Jugendlicher ist ein Suizid. Und dann sagen einfach diese Kassensitze machen so, nee, also mehr Therapeuten brauchen wir nicht. Also.
Ja, man denkt halt auch nicht weit. Das ist ja nicht nur, wie du halt sagst, die Jugendlichen und dann gegebenenfalls die Suizide, was jetzt natürlich sehr harte Auswirkungen sind. Aber wir wissen mittlerweile, dass die meisten Krankschreibungen oder ein sehr großer Anteil der Krankschreibungen für Arbeitnehmer aufgrund zum Beispiel von Depressionen sind oder von Burnout oder von Bore-out. Das heißt, wir haben psychische Störungen, die dafür sorgen, dass Leute nicht arbeiten können. Und ich sage mal, wenn man es schon nicht auf die humane, menschliche Art macht, dass man sagt, ach, ich möchte Menschen einfach gerne helfen, dann greift halt spätestens der Fakt, ja gut, aber Leute, die krank sind, arbeiten nicht. Leute, die nicht arbeiten, bringen nichts in die Wirtschaft ein. Und ich meine, wir haben ja nun doch einige, sage ich mal, politische Ausrichtungen im Land, die sagen, euer Hauptsache Geld kommt rein. Ja, wenn die Leute nicht arbeiten, die das Geld reinbringen, weil sie zu Hause sitzen, weil sie psychische Erkrankungen haben, ja, dann wunder dich nicht. Dann schafft die Möglichkeiten, dass diese Menschen gesund werden oder zumindest ihren Alltag gut organisiert bekommen.
Ja, du hast auf jeden Fall einen sehr guten Punkt, aber ich merke schon, wir haben jetzt 30 Minuten geredet. Dann werden wir uns jetzt mal verabschieden. Also meine Takeaway-Home-Message ist, passt auf euch auf und sprecht über eure Gefühle.
So sagen. Ich bedanke mich auch bei Flo, dass ich zu Gast sein durfte und schließe mich da an. Redet über eure Gefühle und habt keine Angst davor, auch mal Schwächen zu zeigen.
Da kann ich mich nur anschließen.
Tschüss.